Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Es ist mir eine große Freude, dass du heute wieder eingeschaltet hast und einer der Gäste bist, die vielleicht schon seit 2019 zuhören. Mit diesem Podcast versuchen wir, seit 2019 positive Mehrwerte für den beruflichen Alltag zu schaffen. Aus den Erfahrungen der Gäste heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, für dich praxisnah anwendbar. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Dentalwelt-Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Felix Burkhardt aus Solothurn in der Schweiz. Ich habe schon das ein oder andere Mal Schweizer Podcast-Gäste da gehabt und Felix kam vor einiger Zeit mal per Mail auf mich zu und fragte mich, ob wir nicht einmal über den digitalen Workflow in der Zahnmedizin sprechen. Und nach einem kleinen Kennenlernen war mir natürlich sofort klar, hey, das wird richtig spannend, denn der Felix hat richtig spannende Themen zum Thema 3D-Druck von Zahnersatz und so weiter. Und Felix weiß genau, worauf er bei der Arbeitsvorbereitung achten muss, denn er selbst stellt seinen Zahnersatz auch selbst her. Ich vermute stark, dass man dann nochmal mit einer anderen Sorgfalt an die Vorbereitung herangeht, wenn die Grundlage, die man selbst erstellt hat, das ist, worauf man dann später arbeiten muss. Wir sprechen auch über ein spannendes Material von Saremco, welches uns ermöglicht, den Zahnersatz direkt zu drucken. Und für mich persönlich war dieser Punkt besonders spannend, denn als Zahntechnikermeister war mir bisher nur das Fräsen von Zahnersatz bekannt. Also wir kennen das ja alles, Sintermetall, Zirkon zum Sintern, Imex-Blöcke und so weiter. Und deshalb ist für mich dieser Punkt besonders spannend und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz easy ins Gespräch rein. Ich freue dich auf eine besondere Episode mit Felix aus der Schweiz und jetzt erstmal herzlich willkommen in deinem ersten Dental-Podcast, Felix. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke, Miguel. Ja, generell mein erster Podcast, nicht mein erster Dentaler, mein erster Podcast. Aber jetzt gehen wir da mal durch.
Sehr cool. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, mir eine Mail zu schreiben und zu sagen, hey Miguel, ich habe da ein cooles Thema, digitaler Workflow, lass mal drüber quatschen. Wie ist dir dieser Gedanke gekommen? Weil lagst du da so in der Badewanne, hast du, ich könnte mal einen Podcast aufnehmen oder wie kam das?
Ich kann mich noch ein bisschen erinnern, ich saß mal im Auto und habe angefangen, das war irgendwie auch so 19, 20, sehr viele dentale Podcasts zu hören. Und da hattest du auch, ich weiß nicht, mal so ein, auch Zahnärzte ganz am Anfang bei deinen Podcasts, du hast über die Themen geredet, die die machen. Und ich fand es immer interessant. Ich hatte auch so die Idee, auch den Input, den ich von da bekomme, eigentlich könnte man auch mal einen Podcast machen. Dann, ja, dann immer viele Dinge, die sowieso schon am Laufen waren und war nie so wirklich Zeit. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sich da so irgendwie herausposaunen möchte und war da immer noch ein bisschen zurückhaltend. Dachte, irgendwann machst du das mal. Und ja, jetzt irgendwie war jetzt der Zeitpunkt, dachte ich, jetzt muss man mal Miguel kontaktieren. Und ich habe immer noch Bock auf den Podcast, das hatte ich länger im Kopf. Und ja, von daher habe ich mich dann auch über dein positives Feedback da gefreut und fand das mega cool, dass du da auch als Zahntechniker offen bist, obwohl ich dir die Arbeit eigentlich damit ein bisschen vielleicht wegnehme.
Naja, man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt mittlerweile mehr Podcast-Agentur als Zahntechnikermeister, aber hey, es ist ja auch im Sinne des Patienten, dass man sagt, du, guck mal, dass der Zahn schnell wie der Mund ist. Also alles gut, kann ich absolut nachvollziehen.
Genau, es geht ja, also das werden wir dann noch irgendwie in unserem Gespräch wahrscheinlich auch ein bisschen raushören. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass dem Zahntechniker die Arbeit wegzunehmen. Das ist, der Zahntechniker ist mein bester Freund, mit dem ich viel kommuniziere, weil die Kommunikation ist einfach essentiell. Da geht es irgendwie auch um Neugierde auf meiner Seite. Und das möchte ich gerne dann nochmal aufzeigen, welche Vorteile diese Neugierde mir eigentlich bringt. Vielleicht auch dem Patienten am Ende, aber ich hab Freude dran, eben das auch so ein bisschen, warum mache ich das? Sicherlich bin ich digital sehr affin, schon früher in der Kindheit. Ich habe halt irgendwie weniger gezockt. Ich habe vielleicht eher am Computer aufgeschraubt oder irgendwie so Programmieren nie groß, bisschen so Homepage, HTML und CSS, Grafikdesign, das habe ich gemacht. Aber ich war nie so der Anwender, also von irgendwie Computergame da. Ich war eher so der sich ein bisschen interessiert hat, warum funktioniert was? Genau.
So kreative Prozesse.
Ja, genau. Und dann halt so nach dem Studium ist eh, da bin ich im Nachgang extrem dankbar, sehr analog damals zumindest noch gewesen. Ich habe damals in Tübingen studiert, wo wir Totalprothesen aufstellen mussten, herstellen, Teleskoparbeiten herstellen, nicht im Patienten, aber einfach am Phantomkopf. Und da habe ich extrem viel gelernt in der Zeit. Und dann nach der Uni habe ich eine Assi-Stelle angenommen und da stand direkt ein Zerrec da. Die Chefin hat das auch benutzt, aber jetzt nicht irgendwie, das lief nicht den ganzen Tag und da war auch Kapazität für mich. Ich war auch, es war eine mega coole Assistentenstelle. Ich hatte meine eigenen Patienten, die ich komplett durchbehandelt habe die ganze Zeit und durfte da nach einem ersten Zerrec-Kurs dann auch direkt das Zerrec bedienen und ja, Fälle damit lösen. Das war so mein erster Schritt irgendwie in der digitalen Zahnmedizin. Und danach, nach der Assi-Stelle, habe ich dann eigentlich ein bisschen eine neue Herausforderung gesucht, wollte eigentlich jetzt irgendwo in der Privatpraxis bleiben, was lernen. Und dann kam aber die Möglichkeit, an die Universität in Genf zu gehen. Und ja, da bin ich dann an der Uni gelandet. 3 Jahre, ja, Vollzeitstudium. Habe ich da den Fachzahnarzt für rekonstruktive Zahnmedizin gemacht. Den gibt es, ich glaube, in Deutschland nicht. Den gibt es in der Schweiz. Dann noch die Doktorarbeit da gemacht und noch einen Masterstudiengang. Das war eine relativ intensive Zeit, aber dort hatte ich auch alle digitalen Möglichkeiten und die habe ich halt ausgekostet.
Das heißt, du hast dein digitales Wissen eigentlich so in Genf anfangs erstmal aufgesaugt, um dann zu gucken, wie kann ich damit weiterarbeiten, oder?
Das genau, also ich hatte eine Grundlage, ich war digital affin, aber dort habe ich das erste Mal irgendwie verstanden, wie eine Fräsmaschine arbeitet. Das war auch die Zeit, wo der erste 3D-Drucker in der Uni einzog und wir viele, sage ich mal, Dinge versucht haben, was kann man mit 3D-Druck machen. Auch die ganzen Fails durchlaufen, wie muss man das im Endeffekt in der Slicer-Software positionieren und alles, damit es kein Fehldruck ist. Also aber das war angenehm, das auch irgendwie in dem Team zu machen, weil ich denke mal, in den Anfängen vom 3D-Druck haben alle ein bisschen gelitten. Das läuft heutzutage besser, die Software sind auch besser geworden. Genau, aber dort habe ich dann auch eben da viel gelernt, aber auch hinsichtlich Keramik. Also nicht nur das digitale Erstellen und vielleicht Drucken, aber es waren auch, da kamen auch Patienten rein, die hatten halt irgendwie nicht das Geld, sich eine neue Front zu machen mit Keramik, es aber auch brauchten und wo ich dann gesagt habe, ey, okay, dann nehme ich das in die Hand, da spiele ich mal den Zahntechniker und habe mich dann am Wochenende auch in die Uni gesetzt und irgendwelche IMEX da bemalt und teilweise auch ein bisschen vielleicht verblendet und das hat Spaß gemacht.
Da
Genau.
kannst du auf jeden Fall die Begeisterung eines Zahntechnikers das nachempfinden, wenn du sagst, hey, ich setze mich da mal nach Feierabend hin und schichte und
Ja,
male da ein bisschen
genau.
was. Das ist ja so das Daily Business von einem Zahntechniker, ne? So auf den letzten
Ja,
Drücker nochmal
genau.
was zu machen.
Ja, gut, das war nicht der letzte Drücker. Da waren natürlich auch viele Fails dabei. Aber die Zeit hat man an der Uni, dass man einfach sagt, okay, jetzt muss das ganze Ding nochmal. Das ist natürlich eher die Möglichkeit, das in der Uni zu machen. Aber das ist auch das Schöne, als das nachher einzusetzen. Also ich habe es vorhin in der Hand gehabt. Ich kann nicht zum Patienten sagen, das hat der Zahntechniker nicht gut gemacht, weil das saß ich halt.
Ja, was benutzt du denn für digitale Tools bei dir in der Praxis? Du bist ja jetzt in Solothurn in der Schweiz. Was für digitale Tools benutzt du da?
Genau, das war halt der Schritt raus aus der Uni dann in die Privatpraxis. Ich habe dann bei meiner Mama mit der Praxis angefangen, habe die dann jetzt auch übernommen. Das war natürlich, sie hat komplett analog gearbeitet. Also als ich hier ankam, da war selbst die Agenda war noch analog. Das habe ich dann am ersten Tag geändert. Die war dann digital. Die Patienten haben SMS erhalten und das hat meine Mom geschätzt und hat mir nie irgendwie einen Stein in den Weg gelegt und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, das kannst du später machen. Also war dann eigentlich die erste Anschaffung nach ein paar Monaten dann der Intraoralscanner. Das war schon speziell aus der Uni rauszukommen. Alles digital oder mehr oder weniger alles digital gelöst, was sinnvoll ist, digital zu lösen. Kommen wir später noch dazu. Und das war noch speziell da wieder konventionelle Abformung zu machen, ein paar Monate. Und eben dann kam als erstes habe ich mir so ein Medit geholt und dann für die Datenaufnahme noch zusätzlich den Gesichtsbogen, den CPRIS, den digitalen Gesichtsbogen, genau. Das ist eigentlich so der Workflow von Schützdental. Und dann Eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe mich da auch hingesetzt, digital designt, verarbeitet. Das ist jetzt der nächste Punkt. Jetzt habe ich die Daten erfasst mit der Hardware. Wie verarbeite ich sie weiter? Und da habe ich auch von Schützenthal die Exocad. Und für meine Frau, die ist Kieferorthopädin, da machen wir jetzt mit Onyxev die Aligner-Planung. Die haben wir jetzt eigentlich auch mehr oder weniger in-house. Und dann habe ich noch ein paar freie Tools, wie zum Beispiel den Mesh-Mixer oder Blender, was auch sehr hilfreich sein kann manchmal. Ja.
Okay.
Und ja.
Okay, also für mich ist auf jeden Fall klar, du hast viele Tools benutzt. Bevor wir jetzt gleich nochmal in die verschiedenen Onyxcev Exocasus eingehen, erzähl auch nochmal ein bisschen mehr über CPRESS. Das ist ein digitaler Gesichtsbogen. Die meisten sagen, okay, ein Intraoralscanner habe ich verstanden, kenne ich. Erster Schritt zur Digitalisierung. Die meisten Menschen, wenn die jetzt mal so in der analogen Zahnmedizin arbeiten, die machen ja auch einen Abdruck und dann machen die normalerweise einen Gesichtsbogen. Erzähl doch mal ein bisschen was zum digitalen Gesichtsbogen.
Also der digital, kennst du den digitalen Gesichtsbogen? Weißt du, jetzt haben wir einfach vorhin den Gesichtsbogen digital geschrieben. Weißt du, was das digital ausmacht?
Ja,
Einfach.
ich weiß, wie der angewendet wird. Also ich kenne den vom Workflow selbst. Bei uns im Labor, wir arbeiten auch mit Exocad. Und für uns
Ah.
persönlich sind diese Daten einfach wichtig, um einen individuellen Artikulator digital einstellen zu können. Und dafür brauchen wir auch
Genau.
digitale Daten. Und das ist ja normalerweise eigentlich ein Gesichtsbogen, der digitale Bewegung aufzeichnet, ne? Also so runtergebrochen.
Genau, die digitale Bewegung, aber eben, also runtergebrochen. Im Endeffekt die Funktionsweise von dem Gesichtsbogen ist ja im Endeffekt, dass man oben den Kopfteil hat mit den Kameras. Dann kann man die Position von dem Oberkiefer bestimmen mit dem zum Kopplungslöffel und auf den Unterkiefer, um die Bewegungsdaten, die Bewegung kommt ja logischerweise aus dem Unterkiefer, kann man so ein paraokklusales Attachment am Unterkiefer anbringen. Und damit kann man dann individuell den Patienten abscannen. Und durch die Bewegung im Raum hat man natürlich nicht bloß die Positionierung vom Unterkiefer, die okklusalen Informationen, sondern man kann natürlich auch hintergehen zu den Kondylen und die Bewegung der Kiefergelenke darstellen. Klar, also das ist ein Punkt. Da sieht man nicht, was der Diskus macht, aber man sieht, was macht die knöcherne Struktur und kann dadurch Dinge ableiten. Genau.
Das ist ja eine super Grundlage, um dann später auch weiterzuarbeiten. Ich meine, wir arbeiten zum Beispiel mit Exocad. Wenn du zum Beispiel individuelle Schienen erstellen willst oder sowas, dann ist halt super gut. Oder selbst wenn du einen Zahnersatz konstruieren willst oder so, dann hast du halt schon mal ein bisschen mehr Daten, als wenn du das Mittelbärtchen einartikulierst. Jetzt hast du vorhin generell über Software gesprochen, unter anderem Exocad und Onyxcev für die Alignerplanung. Wie helfen dir diese Software-Tools in deiner Praxis persönlich weiter?
Die Exocad, das ist ja, also für mich ist das Ganze, was ich prothetisch designe. Also vom Modell über ein Wax-Up, ein Onlay, Krone, Brücke, das Implantat getragen oder Zahn getragen, sei dahingestellt. Das ist so, sage ich mal, ja, mein Daily Business. Dann gibt es auch manchmal. Ich habe mich auch schon, einmal habe ich mich hinausgewagt, das war ein Patient, die konnte wegen Corona nicht weit reisen ins Ausland und die hat aber beide Prothesen verloren und die brauchte was Neues. Und da habe ich dann gesagt, ach komm, ich hatte auch Zeit, ein bisschen, das war Corona, war alles ein bisschen ruhiger. Ich versuche mal was Herausnehmbares zu planen, zusammen mit dem Zahntechniker, der fräst das. Aber das ist dann, müssen wir ehrlich sein, das ist jetzt nicht so gut umsetzbar. Also da ist bei den
Kommt drauf an, wie du es
herausnehmbaren.
machst.
Ja, genau. Also, aber es ist eben, da muss die Zusammenarbeit, das ist dann ein bisschen, es ist für mich ein Step, das ist zu viel Kommunikation, es soll ja einfach sein. Und da ist eigentlich für mich ist wichtig, dass ich die Daten habe und ich schicke dem Zahntechniker und dann können wir klar sagen, was machen. Beim Herausnehmbaren ist eher, dass du noch einartikulieren musst, nachher mit dem Modell arbeiten. Da ist bei mir eher so die Herangehensweise oder die Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker so, dass ich schicke ihm die digitalen Daten von dem Onlay, von der Brücke. Wenn das, sage ich mal, einfache Fälle sind, nicht im ästhetischen Bereich, arbeiten wir da überwiegend auch ohne Modelle komplett. Dann bei, gerade so, wenn es vielleicht Brücken sind, ohne distale Abstützung. Schicke damit halt ein Rohrband. Mit einer Rohrbandeinprobe kontrolliere ich nochmal die Okklusion, weil das ist dann eher risky, dass vielleicht irgendwo was fehlt oder zu viel ist, damit er es dann nochmal fertigstellen, polieren kann und glasieren kann. Und bei den herausnehmbaren gehört dann doch ein bisschen mehr dazu. Und da ist dann die Kommunikation einfach zu viel. Es soll ja einfach sein für alle.
Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also vor allem gerade bei Prothesen, wenn du digital machst, du machst ja normalerweise, wenn du aufstellst, erstmal auch eine Wachsanprobe, um zu gucken, was kann ich korrigieren. Ja. Wenn du digital sagst, ich plane jetzt die Mittellinie so und ich fräse das so, dann kannst du nicht einfach in einer Kunststoffbasis umstellen. Das funktioniert nicht. Und da sehe ich tatsächlich persönlich auch noch sehr viele Herausforderungen. Und da kann es dir noch was einfallen lassen.
Ja gut, man kann das Ganze dann drucken und immer kontrollieren, das geht schon. Ja.
Aber wie oft willst du denn drucken?
Ja, genau. Und irgendwo ist dann auch für mich, weil es gibt auch viele herausnehmbare Fälle, da mache ich konventionelle Abformungen. Da ist der letzte digitale Schritt für mich der Druck des individuellen Löffels. Und danach geht es zum Zahntechniker, da macht er sein Gipsmodell, das ist in seiner Hand. Dann nehme ich nicht irgendeinen Scan zurück von dem Gipsmodell, dann ist das, da ist eine klare Linie. Bis dahin habe ich gemacht. Danach der Zahntechniker, genau. Genau, das ist jetzt, um wieder zu der Frage zurückzukommen, was mache ich mit der Exocad? Überwiegend festsitzend, können wir aber nachher dann vielleicht auch noch mal so über herausnehmbar, was ich
also da Zahnersatz.
Reden. Genau, Zahnersatz. Und Onyxef, wie gesagt, für die Alignerplanung, das ist ein sehr angenehmes Tool, wenn man sich einmal zurechtgefunden hat. Mhm. Ich drucke die Modelle hier, ich habe ein Tiefziehgerät, das kann ich dann auch delegieren.
Ja.
Und den Mesh-Mixer habe ich noch als zusätzliche Software, den benutze ich ganz gerne, um die Modelle für die Home-Bleaching-Maschinen herzustellen.
Genau. Okay. Jetzt habe ich in der Anmoderation natürlich gesagt, dass du auch was mit 3D-Druck machst. Lass uns mal gerne auf das Thema 3D-Druck kommen. Was druckst du? Druckst du da Modelle? Druckst du Bohrschablonen, druckst du vielleicht komplette Aligner, was druckst du alles und ja, wo findet ein Drucker bei dir in der Praxis eine Anwendung?
Wie gesagt, das Einfachste hat mir schon, was am Anfang steht, irgendwie das Modell, der individuelle Löffel. Gut, beim individuellen Löffel sind wir schon einen Schritt weiter. Ein Modell, da ist jetzt, wenn man das einfach nur zum Anschauen haben möchte, da muss man nicht so viel beachten, weil das geht in jeden Patientenmund. Da sind wir bei dem individuellen Löffel schon einen Schritt weiter, weil das wird ein Medizinprodukt. Da müssen wir auch wieder mit der Materialwahl aufpassen. Dann ja für die Implantatplanung. Mache ich nicht so viel. Ich mache mir eher, für mich ist die Position späteren Prothetik wichtig, die ich irgendwie in meine Schiene mit einem Wax-Up mache, um zu sehen, okay, wo steht später mein Zahn, damit ich ganz genau weiß, okay, wo muss ich das Implantat setzen.
Mhm.
Ja. Dann habe ich am Anfang im digitalen Workflow habe ich in der Praxis die zum Beispiel für Michigan Schienen, die habe ich noch gefräst. Dann kam immer mehr auf, dass die mit einem 3D-Druck, ich habe das dann auch bei mir angefangen, habe dann aber am Anfang, man ist sich dann manchmal noch am Anfang noch nicht so sicher mit den ganzen neuen Möglichkeiten, da habe ich ein bisschen gesagt, hier ist die gefräste Schiene und die gedruckte Schiene. Nimm beide und sag mir nachher was ist für dich angenehmer? Und da, entweder war es dem Patienten kein großer Unterschied zu spüren oder teilweise kam sogar die Rückmeldung, dass die gedruckte angenehmer ist, weil die gefrästen, je nachdem, welches Material wir verwenden, aber was wir verwendet haben, immer war relativ hart.
Mhm.
Und so bin ich jetzt auch mit den gedruckten, habe jetzt auch einige Jahre schon da ein Follow-up. Das funktioniert sehr gut. Ja.
Ja, ist natürlich spannend. Wir haben bei uns im Labor auch alles Mögliche. Also wir haben gedruckte, tiefgezogene und gefräste Schienen. Aus der Sicht eines Zahntechnikers finde ich gefräste tatsächlich cooler, weil die sind einfach ultra hoch verdichtet. Ne? Das ist ja Material, das ist ein Blank, da fräst du was raus. Und das ist auch nicht so dreckanfällig, sage ich mal. Wenn du das polierst, das ist richtig schön glatt, richtig wie ein Eiswürfel. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt wirklich versucht, für Unterkiefer, Oberkiefer so einen Schlüssel zu bauen, in die Position, wo ein Kiefer reinrutschen soll, hast du natürlich einen größeren Vorteil, wenn du ein härteres Material hast, als wenn du ein weiches Material hast, was irgendwie individuell nachgibt und irgendwie doch nicht so richtig Stabilität im Kiefergelenk gibt, ne?
Ja, gut, das ist ja je nachdem. Also das sind nicht keine federnden Materialien, es ist einfach
Okay.
ganz leicht flexibel. Also das, was ich jetzt hier habe,
Abrasiver wird
genau.
es dann.
Ja, gut, das sind ja die Schienen. Abrasiv sind sie alle gegenüber den Zinken.
Ja,
Ja, vielleicht ein bisschen
klar.
abrasiver, genau.
Ich meine im Vergleich untereinander. Okay.
Ja.
Ja, aber es ist ja interessant, dass du super viel druckst. Druckst du auch irgendwie Zahnersatz direkt? Das habe ich ja in ich kann schon nicht mehr sprechen, in der Anmoderation erzählt. Du hast ja auch so ein bestimmtes 3D-Druckmaterial von Saremco. Das fand ich super interessant, weil das war für mich was, wo ich gesagt habe, boah, krass, da habe ich noch nie von gehört, dass man was drucken kann und direkt im Mund einsetzen kann. Was ist das?
Genau, also das ist jetzt so irgendwie das Letzte, was ich jetzt, also gut, das habe ich jetzt auch schon über ein Jahr angefangen hat. Das eben fängt man immer erstmal vorsichtig an. Und das ist ein Material, das ist für Professorien freigegeben und für Einzelzahnrekonstruktion. Und für, also definitive. Professorisch ist es für auch Brücken freigegeben und das ist wirklich was, das nutze ich sehr gern. Also früher war mein digitaler Würfel zum Beispiel immer eine Brücke. Einfache Brückenrekonstruktion, wo man auch Spontik ausformen muss, also muss man einen Profi machen. Habe ich früher einen Eierschalenprofi mal hergestellt. Habe ich designt in der Exocad, Zahntechniker geschickt, der hat es gefräst und dann habe ich das Eierschalenprofessorium gehabt, was ich halt in der Sitzung noch unterfüttern musste. Das musste passen. Das war halt dann schon manchmal ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr eine friemligere Arbeit. Dann musste ich noch Spontik zusätzlich ausformen. Und da bin ich jetzt dann mit dem Saremco-Material dann übergegangen, dass ich, das muss ich halt gut planen im Praxisalltag, aber dass der Patient innerhalb von wenigen Stunden, da kann man entweder mit einem Backsub arbeiten oder irgendwie in der Mittagspause sich das reinschieben, das Design mache und zum Beispiel Vormittag die Prep, dann irgendwie was Provisorisches schnell über die Stümpfe, damit sie geschützt sind. Und dann innerhalb von wenigen Stunden hat der Patient dann das 3D gedruckte Profi, was genau an seine Prep angepasst ist, was einen perfekten Randschluss hat, wo der Patient kann das gut reinigen. Wenn ich noch eine Extraktion machen muss, dann meistens versuche ich die Extraktion dann, wenn ich das Profi eingliedere, zu machen, dann kann ich direkt das Pontik in die Extraktionsalveole da reinformen. Das funktioniert super.
Das
Also
ist aber schon
gerade
nur
auch so,
Resin, ne? Das ist kein Filament.
das ist, nee, das ist aus dem, genau, das ist kein Filament. Also wenn ein Patient ein bisschen heiß trinkt, gut, so heiß trinkt jetzt niemand, aber das wird sich ja verformen. Genau, das ist lichtgehärtet. Ja.
Okay. Ja, ich finde es super spannend. Das heißt, es haben, wenn ganz normal Workflow, du konstruierst das Ganze, du tust es in 3D-Drucker und dann hast du Reinigungsflüssigkeiten. Musst du das dann nochmal härten, also endlich härten oder setzt du es dann direkt ein? Wie läuft es dann?
Die Nachbehandlung ist zurzeit echt, das ist zurzeit, also die Empfehlung von Saremco ist, dass man es, meistens tut man es in Ultraschallbad und in so eine Reinigungsmaschine, wo es irgendwie das IPA da um das Modell drumherum quirlt. Da ist die Empfehlung von Saremco zurzeit, dass man das per Hand reinigt. Die haben jetzt, da warte ich noch auf meine Bestellung, ich habe das noch nicht bekommen, aber die haben jetzt irgend so ein neues Reinigungsmaterial, das ist auf Wasserbasis, wo man es tatsächlich reinlegen kann, was nicht so aggressiv ist wie das IPA und das Material dann reinigt im Ultraschallbad. Da bin ich gespannt, weil das ist halt, ja, das ist auch was, das kann man delegieren, aber wir wissen alle, wie das IPA, es ist kein so angenehmes Material, das riecht ziemlich stark. Das ist super, dass es da was Neues gibt, anscheinend was funktioniert. Und danach, dann würde ich es noch ein bisschen nachbearbeiten, je nachdem, wie es aussieht, was ich damit machen will. Aber dann geht es eigentlich die Lichthärteeinheit. Das ist halt auch wichtig, dass man wirklich, wenn man mit den Materialien arbeitet, die validierten Geräte dafür hat. Also das ist, denke ich mal, auch, wenn jemand vielleicht sagt, okay, ich will mir jetzt irgendwie so ein, ich finde das Material cool, ich habe den Lichtofen, ja, Lichtofen geht schon mal gar nicht. Da muss man schauen, was steht in der Gebrauchsanweisung. Ich denke mal, generell immer eine gute Empfehlung im medizinischen Bereich zu sagen, was steht in der Gebrauchsanweisung und
Ja,
nichts
vor allem, wenn
anderes
es
machen.
Medizinprodukte sind.
Ja, genau. Und immer das Licht gehärtet und dann ist bei Saremco ist noch bisschen speziell, das hat dann noch so ein bisschen Gelbstich. Und da muss das, die Empfehlung ist von denen, das ins kochende Wasser zu legen. Für eine Minute. Genau. Und dann ändert sich die Farbe tatsächlich nochmal. Und dann hat man, ich glaube, es gibt A1, A2, A3, A4. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche anderen Farbtöne gibt. Genau.
Okay, krass.
Und eben, das ist dann das Material, was man für Einzelzahnrekonstruktion verwenden kann und für im professorischen Bereich für Brücken, aber auch für Prothesen. Ja.
Okay, das hört sich jetzt so an, als ob du alles selbst machen kannst. Weil im Labor brauchst du überhaupt noch einen Zahntechniker? Und wenn ja, was machst du mit Zahntechniker und welche Rollen übernimmt er bei dir in der Praxis?
Jetzt mal schauen, wie ich das am besten strukturiere. Also brauche ich ja, klar, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich brauche den Zahntechniker auf jeden Fall. Also das sind jetzt natürlich zum Beispiel, ich sage immer, ich sage dem Patienten, das ist eine gedruckte Composite-Rekonstruktion. Ich mache halt keinen Aufbau im Mund, sondern ich mache den Aufbau am Computer und wir kleben den nachher ein. Das ist für beide Seiten angenehmer. Es ist aber am Ende ein Produkt, was einfarbig ist. Es ist genau, es ist jetzt, wenn es im ästhetischen Bereich ist, fällt es raus. Sind natürlich auch Materialien, die sind jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Also wenn da irgendwie ein junger Patient kommt, irgendwie Onlay möchte, dann mache ich das aus Keramik. Also dann gehe ich den konventionellen Goldstandardweg. Wo das für mich mega angenehm ist zu verwenden, ist bei älteren Patienten, die riesen Amalgamaufbauten hatten und die sagen, nee, ich will jetzt kann ich so ein Keramik-Onlay oder eine Einzelzahnkrone, das kostet ja auch in der Schweiz alles Privatleistung. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland abgerechnet wird, aber da sagt häufig eher mal ein Patient, gerade wenn da vielleicht schon zwei Zähne ins Spiel kommen, ich will dann ein Composite-Aufbau. Und wenn man da dem Patienten noch einen Mittelweg geben hat, bei den Älteren, ist das sehr angenehm. Und die sind auch, am Ende sind alle glücklich. Also wenn man den Patienten dann wieder zur Kontrolle sieht, ist das kein Zahn, der vielleicht irgendwie nachher, weil ich den Approximalkontakt nicht richtig hinbekommen habe durch einen großen Aufbau, wo die ganze Zeit Speisereste dazwischen hängen. Ich kann das am Computer entspannt designen. Ich druck das aus, danach wird es noch eingeklebt. Klar, da kommen wir jetzt wieder zu einem Präparationsdesign. Das sind defektorientierte Rekonstruktionen, die ich damit mache. Ich mache damit keine Einzelzahn, Kronen. Das ersetzt bei mir, wenn es definitiv ist, eigentlich den Composite-Aufbau. Und da haben wir natürlich manchmal so ein relativ flaches Kavitätendesign eventuell. Da muss man halt wirklich adhäsiv arbeiten und den adhäsiven Workflow sehr gut beherrschen. Das ist einfach wichtig. Aber das ist, denke ich mal, bei der Keramik genau das Gleiche.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man da so verschiedene Anwendungsbereiche für findet. Jetzt würde mich noch bei festsitzendem Zahnersatz interessieren. Wie arbeitest du mit einem Zahntechniker zusammen? Hast du einen bei dir vor Ort oder hast du einen, der anreist oder schickst du deine Sachen weg? Wie sieht denn eine Zusammenarbeit mit einem Zahntechniker aus, wenn du sagst jetzt so, keine Ahnung, Teleskoparbeit oder Implantatarbeit oder solche Sachen?
Genau, okay. Das sind wir jetzt. Fangen wir mit Teleskoparbeit an. Das ist Teleskoparbeit. Ist herausnehmbarer Zahnersatz. Mache ich die professorische Phase, versuche ich in der Praxis zu machen jetzt inzwischen. Auch wenn es herausnehmbar ist, habe ich jetzt gerade einen Fall. Es gibt auch von Saremco das DentureTech. Da kann man die Prothesenbasis drucken. Ich habe eine Patientin, die hatte schon ein paar Implantate mit festsitzendem Zahnersatz, aber die Pfeilerverteilung war da nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie sagt, man kann wieder festsitzen gehen. Ich habe gesagt, okay, super, wir können die Implantate benutzen, wir können dort das Provisorium befestigen mit Kohlköpfen und die habe ich dann im Mund in die provisorische Prothese, die ich gedruckt habe, einpolymerisiert. Wenn man noch festsitzend arbeiten kann, eventuell, dann mache ich auch ein festsitzendes Provisorium, entweder direkt am Patienten oder im 3D-Druckverfahren. Und nach dem Abschluss der provisorischen Phase drucke ich mir einen individuellen Löffel und der geht zum Zahntechniker. Und danach, was man vorhin schon sagt, danach ist es in der Hand vom Zahntechniker. Dann ist es jetzt bei der Teleskoparbeit das normale Ping-Pong-Spiel, dann je nachdem, es gibt auch heutzutage vielleicht welche, die arbeiten dann direkt an der Fertigstellung. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen da schon auf Nummer sicher. mit Fixerformung, die ist dann klassisch. Klassische Fixerformung. Aber danach fasse ich nichts mehr digital an. Wenn ich, wenn wir vielleicht eine neue Bisslage haben, mit einem Wax-Up, was oder wenn wir die Ästhetik schon verändert haben im Provisorium, die Bisslage, die habe ich dann im Idealfall wieder mit meinem digitalen Gesichtsbogen, wo wir auf Anfang wieder zurückkommen, so eingestellt, dass ich im Exocad das verwenden konnte. Das ist halt auch das Coole an dem Gesichtsbogen. Ich kann die Daten, was du vorhin sagtest, für den digitalen Artikulator nehmen. Ich kann die patientenrealen Daten verwenden, um in der Exocad Zahnersatz oder Schienen herzustellen. Und das gibt mir natürlich auch eine Sicherheit. Also als ich kann, wenn irgendwie irgendwann ich potenziellen Fehler, kann ich da Sachen hinterfragen und sagen, okay, müssen wir nochmal machen. Ja, man sieht die Dinge vielleicht dann auch eher klar. Ja, Zahntechniker, ihr seht das auch, sagt, da kann irgendwann nicht stimmen, dann ruft den Zahnarzt nochmal an. Aber da fällt schon mal die Kommunikation bei uns dann weg, weil bei mir hat dann der Zahntechniker bei dem herausnehmbaren Zahnarzt als erstes den Individual, die feinen Prep-Abformen, genau. Und genau, dann machen wir das konventionell fertig. Und bei Festsitzenden, genau, was ich vorhin schon sagte, mit dem Provisorium konnte ich ausformen, dann lasse ich das irgendwie 2, 3 Monate und das funktioniert auch sehr gut. Also ich hatte auch so die Saranko-Provisorien schon mehrere Monate, über ein halbes Jahr drin. Und das ist gut reinigbar, das lässt sich mega gut polieren. Und danach mache ich dann die digitale Abformung von der Feinprep, design das wieder in der Exocad. Schickt das ein Zahntechniker, der fräst, der glasiert, macht eventuell noch, wenn es im ästhetischen Bereich ist, macht ein vestibuläres Cutback. Dann verblendet er es noch. Dann schicke ich ihm auch ein Modell mit fürs Verblenden. Aber sonst ist es bloß zum Bemalen. Jetzt schicke ich ihm die Farbinformation im Auftragszettel. Ist bei meinem Zahntechniker noch analog. Also der Weg von der Zahnarztpraxis zum Zahntechniker, der ist weiterhin da für den Auftragszettel, aber das ist bei uns ganz praktisch, weil der ist gegenüber auf der anderen
Ja,
Straßenseite.
dann. Ja, dann hat er
Ja,
zumindest nicht so
genau.
weit einen Anreisewege, ne?
Ja,
Jetzt
genau.
würde mich noch interessieren, so digitale Workflow, das ist ja für Zahnärzte, für Zahntechniker ein super Begriff. Wenn du jetzt zum Patienten gehst und sagst, du, wir haben einen super digitalen Workflow, wie würdest du ihm seine Vorteile da erklären?
Ist immer die Frage, also ja, klar, Vorteil
Was man
ist
macht,
dann,
ne?
da kommt man ins Marketing, genau. Das kennt man irgendwie vom Zerrick. Also da ist natürlich das Marketing voll. Ja, du setzt dich, das wird Design, du kannst zuschauen, wie das Design gefräst wird. Ich bin da, gut, ich kenne jetzt die neueren Zerrick-Generationen nicht so, ich kenne die älteren. Nachdem man sich so ein bisschen mit Fräsmaschinen beschäftigt hat, ich habe eine Leoni mit 5-Achs-Fräsmaschine. Ist das jetzt nicht unbedingt das Tool, was ich mir in die Praxis stelle, weil es limitiert mich ein bisschen, auch mit den Bohrergeometrien, Bohrdurchmessern. Gewisse Dinge kann man dann, Details kann man gar nicht fräsen, was man dann halt, was der Zahntechniker mit seiner 5-Achs-Fräsmaschine da noch ein Programm, ne, nicht ein Programm, eine Frässtrategie vielleicht noch will verbessern kann, verfeinern kann, da ist man limitiert. Wie sage ich denn das Patienten? Ich denke mal, zurzeit ist der Vorteil eben mit den Saranko, mit den gedruckten, defektorientierten Rekonstruktionen, die ich herstellen kann. Und sonst ist auch ein Spaß auf meiner Seite. Ich denke mal, das Wissen, was ich habe, das kann ich natürlich dem Patienten ganz anders rüberbringen. Und er merkt auch, ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich denke mal, es gibt eine Sicherheit in der Patientenkommunikation, was dem Patienten auch sagt, ah ja, der scheint davon Ahnung zu haben.
Ja, ich finde vor allem bei Intraoralscannen ist so ein riesiger Vorteil, dass du halt nicht würgen musst, ne? Es halt geht schneller, du musst nicht würgen, kriegst diesen ekligen Löffel im Mund.
Ja gut, das, genau, ah, das, ja gut, Intraoralscan, wenn man so weit zurückgeht,
Da
war das
fängt es
jetzt
ja
auch
schon an,
schon,
ja.
genau, ah, das ist ein Riesenvorteil, auch gerade mit der ganzen Präparation. Ich kann meine Präparation ranzoomen. Ich kann die Einschubsrichtung von meinen Brücken oder Teleskoparbeiten kontrollieren, obwohl ich noch präparieren muss. Wie sieht das Ganze aus? Es ist hervorragend. Und ich habe auch die Möglichkeit, im Endeffekt ganz schnell den Scan mit dem Zahntechniker zu teilen. Da kann er schnell draufschauen, der Patient sitzt noch. Klar, also in dem Bereich vom Intraoral-Scan, das sind die Vorteile riesig, genau.
Ja.
Die Vorteile jetzt, ich hatte vorher eher über die Vorteile geredet von, wenn ich das Design mache, also auch
Ja,
das, ja,
ja. Ja, ich
genau.
meine, wo fängt man an mit digitaler Zahntechnik? Worüber sprichst du? Sprichst du jetzt über Scannen, über Drucken, über Fräsen, über Schnittstellen, über digitale Kommunikation? Das ist ja eine endlose Story und die wird auch erstmal nicht mehr aufhören, glaube ich. Also ich meine, die Industrie überlegt sich ja nicht umsonst irgendwelche Sachen, die man erweitern kann. Also da wird es auf jeden Fall noch eine ganze Menge in der Dentalindustrie auch geben, was das Thema digitale Zahnmedizin betrifft. Ich bin mit meinen Fragen soweit am Ende. Hast du noch was, was du so mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das eben die digitalen Möglichkeiten auf jeden Fall zu nutzen, langsam anzufangen, nicht zu verzweifeln, versuchen Dinge zu verstehen, nicht einfach auf die Software vertrauen, dass es das auf jeden Fall funktioniert, sondern dann, wenn was nicht funktioniert, auch zu hinterfragen, wo ist vielleicht der Fehler entstanden? Manchmal bei digitalen Tools hat man so das Gefühl, das läuft automatisch, wenn es nicht automatisch läuft, ja, ist ein Softwareproblem, aber bei dem so mit Scans sind dann halt häufig auch mal irgendwelche Fehler, vielleicht im Scan irgendwo, wo dann die Software mit irgendwie in dem Bereich das nicht berechnen kann oder ja, da einfach die Dinge hinterfragen, nicht nur dem digitalen trauen, sondern auch das Analoge verstehen. Also das ist das, was ich ganz am Anfang auch sagte mit meinem Studium, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das Analoge gelernt hatte. Ja, und sonst, ja, da sich langsam vorzutasten, sich zu informieren, die Gebrauchsanweisung zu lesen und dann läuft das.
Sehr cool. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit hier im Podcast. Wo können sich denn die Hörer am besten erreichen, wenn die sagen, ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal ein bisschen mit Instagram angefangen, einfach so ein bisschen das, was ich mache, posten, auch wie mein, das digitale Wissen ein bisschen zu teilen und Leute vielleicht neugierig zu machen und Dinge zu probieren. Zu diskutieren und also am besten auf Instagram. Die Seite ist Zahnsolothurn, die ist noch nicht so stark frequentiert, aber
Da sorgen wir jetzt dafür.
da antworte ich auf jeden Fall nicht unmittelbar, aber ich antworte irgendwann.
Sehr cool. Okay, Felix, dann danke dir für deine Zeit und dir, lieber Hörer, natürlich auch, dass du eingeschaltet hast und dir diese Episode bis zum Schluss angehört hast. Freut mich, dass du eingeschaltet hast und bis zur nächsten Episode. Hat dir diese Episode gefallen? Dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran. Denn schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runterscrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Shownotes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.